Was würdest du denn sagen? Was ist denn überhaupt eine Arbeitskultur? Was versteht man darunter?
Also bei so, es gibt so ein ganz nettes Zitat, das sagt, die Kultur deines Unternehmens ist das, was passiert, wenn du nicht da bist.
Herzlich willkommen zu Filu Here We Go, der Podcast für TiermedizinerInnen und alle, die wissen möchten, wer oder was hinter einer Tierarztpraxis steckt. Lasst uns gemeinsam philosophieren, wohin sich die Tiermedizin bewegen kann. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, bei einer der ersten Folgen von Filu Here We Go. Heute sprechen wir über das Thema, das mir vor 10 Jahren in den ersten Jahren als Tierärztin eigentlich noch total fremd war. Arbeitskultur und Werte. Und unser allererster Gast dazu ist Dorothea von Wichert-Nick. Hallo Doro.
Hallo Lena. Wunderbar, hier zu sein.
Ja, freut mich total, dass du mit an Bord bist. Ganz kurz zu dir. Dorothea hat selbst schon verschiedene Unternehmen geleitet, bis sie ihr eigenes gegründet hat, Volate. Dorothea coacht. Du sagst selbst, du bringst Unternehmen zum Fliegen, was ich einen sehr, sehr schönen Satz finde. Dora, du bist ja schon erfahrener Podcast-Hase. Ich bin tatsächlich heute ein bisschen aufgeregt. Wie geht's denn dir?
Mir geht's total super, weil ich mich einfach sehr freue auf das Thema, was wir uns vorgenommen haben, was mir so ein echtes Herzensthema ist. Und das noch dazu mit dir zu haben. Ich meine, mit euch arbeite ich jetzt ein halbes Jahr und ich finde einfach ganz, ganz toll, was ihr antretet zu machen in eurer Branche. Wirklich. Ja, in einer Branche, wo, glaube ich, viel kaputt ist, etwas Neues zu schaffen, was menschenwürdig, Menschen- und lebenswesenswürdig ist, muss man bei euch ja sagen. Ja.
Genau.
Was ganzheitlich denkt. Und da geht mir einfach das Herz immer wieder auf und da trage ich wahnsinnig gerne zu bei.
Ich freue mich total. Du hast gerade schon gesagt, du coachst uns, also Christian Justus und mich, uns 3 Gründer von Filu, und du bringst uns immer so positiven, neuen Anreiz mit rein. Und ja, jedes Mal, wenn wir von deinen Meetings zurückkommen, haben wir immer so viele Ideen und ja, wissen einfach ein bisschen mehr noch, wie man es machen könnte. Wie bist du denn dazu gekommen? Magst du dich einmal kurz selbst vorstellen?
Ja, also ich bin heute 56 Jahre alt, hab 3 Kinder, keine Haustiere, muss ich ganz ehrlich gestehen. Wir hatten nur einmal einen Versuch einer Katze, die hat uns leider nach einem Jahr verlassen. Unsere Kinder behaupten noch, das lag an dem Namen, denn hieß Bronstein nach einem Mathematiker. Und die verschwand bei so einem Wetter, wie wir es jetzt haben. Nein, was mache ich? Ich coache vor allen Dingen junge Gründer, Unternehmer, die größere Unternehmen bauen wollen und dabei lernen wollen zu führen. Und die Historie für mich ist, ich mache das jetzt seit knapp 5 Jahren, im April werden es 5 Jahre. Ich habe davor 20 Jahre immer in sogenannten Wachstumsunternehmen gearbeitet. Also von 5. Angestellte in einem Beratungsstartup bis hin zu CEO von einem 500-Mann-Unternehmen. Und es waren immer Umfelder mit, also ich war Angestellte, Geschäftsführerin oder CEO. Und es waren aber immer Umfelder, wo die Gründer eine ganz große Rolle spielten. Und einerseits habe ich immer wahnsinnig geliebt, diesen Unternehmergeist, ja, diese ganz besondere Spirit, der in unternehmergeführten Unternehmen ist. Und da sind wir ja letztlich auch bei sowas wie Praxen, ja. So dieses wahnsinnige Herzblut, was da drin ist. Ich habe aber auch gesehen, dass viele dieser Unternehmer an die Grenzen kommen, denn ein kleines Team zu führen, das ist noch alles sehr persönlich, man ist da sehr direkt zusammen, man ist auch noch sehr in der Macherrolle, das gilt natürlich für Ärzte erst recht, die immer auch diese Doppelrolle haben, dass ich bin der Macher und ich bin derjenige, der ein Team führt. Und wenn aber die Teams eine gewisse Größe erreicht haben, muss sich dieses Machen drehen in ein Führen, ein bisschen so wie beim Billard über die Bande spielen, ja. Man stößt eine Kugel an, aber eine ganz andere geht dann ins Loch rein. Und ich nenne das immer die Führungswirksamkeit, das muss man lernen. Und ich habe immer wieder erlebt, dass junge Unternehmer das nicht gelernt haben und dann die Unternehmen nicht weitergewachsen sind. Und meine Mission ist es, jungen Unternehmern zu helfen, diesen Schritt zu machen, damit wir, und ich meine, da hängen wir als Gesellschaft davon ab, viele tolle neue Ideen mit vielen innovativen, guten Unternehmenskulturen haben in der Wirtschaft, die unsere Zukunft prägen. Mhm. So bin ich dazu gekommen.
Ja, schön. Ja. Da hast du einen ganz guten Punkt getroffen. Du hast vorher gesagt, ja, ein Unternehmen trifft auf eine Praxis zu. ja, dass Praxen eben ursprünglich kleine Unternehmen sind, ein Unternehmer und vielleicht ein, zwei Angestellte. Das wächst aber jetzt. Praxen werden eher größer oder auch Kliniken, die viele Angestellte haben. Und gleichzeitig diese Unternehmer sind Tierärzte. Und ich muss ehrlich sagen, wir haben das bei uns im Studium nicht gelernt. Und deswegen eben auch, wie ich eingangs gesagt habe, das Thema Arbeitskultur, Werte sind einem erstmal völlig fremd und man hat sich noch nie damit beschäftigt. Und genau deswegen bringe ich das Thema heute mit, dass wir uns da ein bisschen drüber unterhalten, wie wichtig denn genau diese Themen auch einer Tierarztpraxis sind. Und so implementieren wir eben auch sehr, sehr viel bei Filou. Und ja, freue mich über das Thema mit dir heute zu sprechen.
Ja, super.
Was würdest du denn sagen, was ist denn überhaupt eine Arbeitskultur? Was versteht man darunter?
Also bei so, es gibt so ein ganz nettes Zitat, das sagt, die Kultur deines Unternehmens ist das, was passiert, wenn du nicht da bist.
Ja.
Was meint das? Die Kultur ist letztlich der Stil, in dem wir zusammenarbeiten. Der wird und der zeigt sich ganz vielen Stellen. Also wenn man es jetzt sozusagen theoretischer machen will, da gibt es natürlich die Werte des Unternehmens. Es gibt bestimmte Tugenden, da kommen wir vielleicht nachher nochmal hin. Kultur zeigt sich in Symbolen, ja, also da gehört so ein Company-Logo dazu, da gehört natürlich, oder in Artefakten, da gehört eine Praxisausstattung dazu, ja, was vermittelt die, ja, ist das so, sag mal, zusammengeschrammelt, so das Billigste, was ich kriegen konnte und da liegen dann so ein paar abgegammelte Zeitungen rum, oder ist das wertschätzend eingerichtet, ja, spricht das wirklich in eurem Fall der Mensch und Tier an, ja, fühlt sich da sowohl der Mitarbeiter als auch der Klient, der Besitzer des Klienten wirklich gut aufgehoben. Also an sowas zeigt sich Kultur. Es zeigt sich an Ritualen. Ja, wie gestalten wir den Arbeitstag zusammen? Ja, in der Praxis ja zwischen Arzt und technischen Assistenten. Ja, wie findet Kommunikation dort statt? Das alles zusammen macht Kultur. Und letztlich hat jedes Unternehmen eine Kultur. Also es gibt kein Unternehmen ohne Kultur. Die Frage ist mehr sozusagen, wie bewusst prägen wir dieses Umfeld?
Das heißt, die Frage, braucht es in der Tierarztpraxis, die kann ich mir eigentlich sparen? Weil gerade hast du schon gesagt, das gibt's in jedem Unternehmen, also auch in der Tierarztpraxis. Ja. Die Frage ist nur das Wie, oder?
Das Wie und lässt du es passieren? Ja, weil wie gesagt, Kultur hat jedes Unternehmen, lässt du es passieren und dann schleichen sich vielleicht auch Verhaltensweisen ein, die man heute jetzt per Modewort toxisch bezeichnet, ja. Beziehungen, die nicht funktionieren, ja, das kann auch eine Kultur, kann eben auch dysfunktional sein. Oder gehe ich hin und mache mir Gedanken, was für ein Arbeitsumfeld ich schaffen will. Ja, und wie ich mit den Menschen mit umgehen will, die in meine Praxis kommen, ob das nun meine Mitarbeiter sind oder meine Klienten.
Jetzt hast du vorher auch gesagt, das ist das, was hinter verschlossener Tür eigentlich passiert. Also wenn man nicht da ist, gehört da auch sowas mit dazu, wie reden die Mitarbeiter über die Praxis, über uns? Also
absolut. Also Verhalten im weitesten Sinne, auch sozusagen, wie sprechen wir miteinander, wie sprechen wir übereinander, das prägt ganz stark eine Kultur. Ja, und wenn wir beim Miteinander sprechen sind, sind wir gleich bei einer der ersten wichtigsten Tugenden. Also Tugenden vielleicht ganz kurz. Wie gesagt, immer Werte ist was ganz spezifisch für das einzelne Unternehmen ist, weil die Werte immer geprägt werden durch die Gründer, durch die Unternehmer und das Team. Und auf der anderen Seite gibt es sowas wie allgemeine Tugenden, die gute Unternehmen einfach ausmachen. Man sagen kann, also wenn diese, gibt es 8 Tugenden, wenn die erfüllt sind, dann ist das ein Unternehmen, was menschenwürdig aus eigener Kraft wachsen kann. Ja? Und eine der ganz wichtigen Tugenden ist Respekt und Wertschätzung.
Ja.
Ein gutes Unternehmen, da sollte jeder über den anderen, egal ob der da ist oder nicht, wertschätzend und respektvoll reden.
Mhm. Und wie kann ich jetzt, wenn das Thema jetzt für mich eigentlich jetzt komplett neu ist, mich damit beschäftigen, egal ob ich jetzt angestellter Tierarzt oder arbeitgebender Tierarzt bin, wie kann ich feststellen, was wird denn bei uns eigentlich für eine Kultur gelebt?
Also wir können erstmal natürlich monitoren, was sehe ich an Verhaltensweisen. Ja, in welchem Tonfall reden wir miteinander? wie groß ist die Selbstständigkeit, mit der Menschen arbeiten? Also wenn ich mal durchgehe, sozusagen die 8 Tugenden, eine hatten wir ja schon gesagt, ja, dass die erste ist sowas wie, was ist die Ambition, mit der das Unternehmen oder die Praxis arbeitet, ja? Und wobei das nicht wertend sein muss, ja? Ist das eher so ein Mom-and-Pop-Store, ja, wo ein Tierarzt eben mit 2 Unterstützern einfach gute lokale Arbeit machen will? Oder steht da ein größerer Traum dahinter, was Großes zu schaffen, wie bei euch jetzt? Ja, das ist sozusagen diese demütige Ambition, ja? Wie prägt sie sich aus? Und eine gute Kultur hat eine Ambition, die alle mitnimmt, wo alle auch sagen, ja, das ist mir auch wichtig, so möchte ich arbeiten. Ja? Dann ist die Frage, wie groß ist Respekt und Wertschätzung? Wichtig für eine gute Kultur ist auch eine tiefe Verbundenheit im Team, aber durchaus auch mit den Kunden, ne? Weil wir Menschen haben alle ein großes Bedürfnis nach, ja, wir wollen miteinander sein. Ja, Verbundenheit ist ganz wichtig für Menschen, ne? Und haben wir jetzt, also eine gute Kultur schafft diese tiefe Verbundenheit. Wir sehen uns als Menschen. Eine schlechte Kultur betrachtet Menschen eher als so ein Rädchen der Maschine. Ja? Mhm. Das muss halt funktionieren.
Ja. Und gerade in so einem sozialen Beruf wie die Tiermedizin, wo man dieses Miteinander mit dem Tierbesitzer und mit dem Tier auch hat.
Ja, total. Ja. Dann, was auch ganz wichtig ist und auch was auch eher sozusagen die Menschenseite von einer guten Kultur ausmacht, ist eine authentische Vielfalt. Also können die Menschen hier so sein, wie sie sind? Wobei man natürlich aufpassen muss, also da ist nicht gemeint, hey, ich will heute Arschloch sein, dann bin ich Arschloch, ja, sondern werde ich hier so angenommen mit meinen Stärken und Schwächen, kann ich mich hier einbringen oder muss ich irgendwie einem spezifischen Muster erscheinen? Und ich glaube, gerade in der Tierarztpraxis, wo ja auch verschiedene Berufe zusammenarbeiten, in verschiedenen Rollen, ist das ganz wichtig, eben den Respekt für jeden dieser Menschen zu haben. Ja, und zu sehen, was bringe ich als Techniker, was bringe ich als Arzt, was bringe ich als Mensch am Tresen, was bringen wir ein, um das große Ganze zu gestalten? Denn nur in der Vielfalt wird Schuh draus, ja. Nur Ärzte würden keine gute Praxis machen, würde ich mal annehmen.
Genau. Ja. Die Zusammenarbeit macht's aus.
Ja, die Zusammenarbeit und die Vielfalt macht's aus, ja. Das macht's reichhaltig, ne? Also, genau. Es ist ganz viel jetzt auf der Menschenseite gewesen. Gleichzeitig zeigt sich eine gute Kultur auch darin, dass man gemeinsam was schaffen will. Also im Neudeutsch würde man sagen Performance. Ja. Da gehört rein ganz wichtig, radikal aufrichtig zu sein. Also in der Lage zu sein, Feedback zu geben und zu nehmen. Ist nicht einfach. Ja, Feedback ist immer schwierig. Auch Probleme anzusprechen. Ja, also nicht unter den Tisch zu halten, nicht so rosa Elefanten, alles unter den Teppich gekehrt, ja. Also das macht eine gute Kultur aus und das führt auch dazu, dass wir zusammen was leisten können, ja, weil wenn wir Probleme ansprechen können, können wir auch Probleme lösen. Wenn wir sie nicht ansprechen, dann nicht. Genau. Dann natürlich ein hoher Grad an Selbstverantwortung. Ja, jeder Mensch hat den Drang, autonom zu arbeiten. Ja, wie viel Freiraum gebe ich den Mitarbeitern? Ja, bin ich jetzt eine Praxis, wo den Technikern 1:1 Schritt für Schritt vorgeschrieben wird, was sie zu tun haben? Oder können die ihre Rolle selber gestalten?
Und umso mehr macht Spaß.
Umso mehr macht Spaß, ja. Und so Autonomie ist ein ganz großer Hebel für die innere Motivation von Menschen. Und was auch wichtig ist auf der Leistungsseite, ist disziplinierter Fokus. Ja, versuche ich alles zu machen oder schaffe ich es auch immer wieder zu sagen, okay, wofür stehe ich hier? Ja, also ich sag mal so, eine Tierarztpraxis mit einem Tierarzt, der sozusagen sowohl Großwild als auch Kühe als auch Kaninchen gut heilen will, wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Das wäre nicht disziplinierter Fokus. Ja? Der muss sich halt dann irgendwann überlegen, so, worin will ich wirklich gut werden? Ja. Ja? Weil das auch befriedigt. Ja? Und das Letzte, was eine gute Kultur ausmacht, ist dann ein konstantes Lernen. Nicht stehen bleiben, immer dazulernen. Und gerade in der Medizin, ja, wo sich ja so Dinge so rasant ändern momentan, kann ich mir vorstellen, dass ohne dieses ständige Lernen, immer weiter schauen, eigentlich keine gute Kultur entstehen kann. Ja? Also das sind so Zeichen und das kann man tatsächlich checken entlang dieser Punkte. wo stehe ich da? Und wir können das ja vielleicht auch bei euch in die Shownotes aufnehmen. Ich habe das nochmal im Artikel beschrieben, die können wir bei euch in die Shownotes mit reinhängen. Da kann man das, wenn man Lust hat, auch nochmal nachlesen, überlegen, wo steht mein Unternehmen da?
Ja, und ich finde es auch sehr positiv, das aus der anderen Seite zu sehen, jetzt als angestellter Tierarzt. Du hast ein paar Punkte gesagt, wie Feedback zu geben und auch zu empfangen, kennt man kaum in der Tierarztpraxis. Also ist ein absolut wichtiger Punkt. Und ich würde sagen, wir lächzen eigentlich danach, weil man erstens mal mitgestalten kann, aber gleichzeitig auch total froh ist, wenn man regelmäßig Feedback bekommt, weiß, wo man steht, wie man sich weiterentwickeln kann. Und ja, Feedback ist ja was absolut Positives. Ja. Und von dem her glaube ich auch als angestellter Tierarzt ist das sehr, sehr wichtig zu beurteilen, wo steht die Kultur, wo ich gerade arbeite, passt diese Kultur zu mir und was ist mir wichtig?
Ja, und dieses passt zu mir, das finde ich einen guten Impuls, weil da geht es natürlich auch drum. Ich sag dir, das, was Praxen oder was unternehmerspezifisch macht, sind die eigenen Werte. Ja, jetzt waren wir bei den Tugenden, das ist was grundsätzlich eine gute Kultur ausmacht und das ist völlig egal, welche Kultur. Was für Werte dahinter stehen. Ja, und jetzt würde ich sagen, zum Beispiel ein Elon Musk-Unternehmen hat für mich keine gute Kultur, ja, weil da vieles verletzt ist. Aber du sagtest gerade, jeder Einzelne muss dann gucken, passt das für mich? Ja, und da kommt dann der individuelle Teil rein, nämlich die eigenen Werte. Es lohnt sich natürlich zu schauen, was prägt die Werte der Unternehmenskultur, in der ich bin. Also welche Glaubenssätze, welche Überzeugungen tragen wir, die uns jetzt hier in diesem Unternehmen ganz spezifisch macht. Und für Tierarztgründer ist es eher die Frage so, wie kann ich die rausarbeiten für mich, um klar zu machen, was meine Werte sind und das auch in das Team hinein zu kommunizieren. Für angestellte Tierärzte oder Techniker ist dann eher die Frage, auch zu gucken, was sind meine Werte und wie passen die zu dem, was ich in dem Unternehmen vorfinde? Ja, passt das? Dann werde ich mich da wohlfühlen und mich einbringen können. Oder passt es nicht? Dann wird es immer schwierig bleiben.
Ich habe mal davon gelernt, das Seerosenmodell. Vielleicht sagt dir das auch was. Wenn man sich die Seerose visuell vor Augen stellt, man hat oben die Rose, die man sieht an der Wasseroberfläche. Das ist so ein bisschen dieses Verhalten, das man an den Tag legt, was auch jeder andere sehen kann. Dann geht aber der Stängel nach unten. Und das sind so schon Eigenschaften, die sich mehr und mehr eingespielt haben, die einen prägen, wo man vielleicht nicht mehr ganz so einfach davon abkommt, Gewohnheiten. Und dann kommen ganz unten die Wurzeln. Und das sind auch wiederum unsere Werte, also so habe ich mal gelernt, die man schon in der Kindheit und einfach in seiner frühen Zeit prägt und lernt und die auch sehr, sehr schwer zu verändern sind. Würdest du sagen, das Gleiche trifft auch auf ein Unternehmen zu, dass sich diese Werte schon in der Kindheit, also am Anfang des Unternehmens, prägen und es ist schwer, das später auch nochmal zu ändern?
Ich finde das Bild toll, hatte ich noch nie so gehört. Finde ich, spricht mich total an. Muss ich gleich mal in meinen Wortschatz mit übernehmen. Und ja, also ich glaube, dass ich sag dir, die Werte werden von den Gründern geprägt. Und ein Stück weit ist so ein frisch gegründetes Unternehmen tatsächlich wie Eltern mit Kind. Ne? Und die Eltern, sprich die Gründer, prägen die Werte mit den Werten, die sie haben. Und oft ja ganz unbewusst, weil sie arbeiten und tun einfach so, wie es ihrem Wertesystem entspricht. Wir können ja gar nicht anders. Und damit schleift sich das so ein. Und ja, es lohnt sich auch immer wieder zu schauen, passt das noch zu dem Entwicklungsstand der Firma? Und man kann Werte ändern, ja, aber es ist nicht einfach. Und es ist dann auch dann sehr bewussten Prozess, wo man sich überlegt, okay, was sollte uns künftig wichtig sein? Und wie können wir das Verhalten anpassen? Aber das funktioniert auch nur die Führungskräfte, wenn die Gründer das dann auch konsistent vorleben. Ja, also das sich ausdenken und es wird nicht gelebt, funktioniert nicht.
Ja, da hast du gerade einen guten Punkt gesagt, sich ausdenken, wie entstehen denn solche Werte? Egal ob jetzt Unternehmen oder auch, wenn einfach nur ich für mich meine Werte erkennen möchte.
Ja, du sagst sehr schön erkennen, weil sie sind ja da. Ich mache wahnsinnig gerne eine sehr schöne Übung, die jeder machen kann, weil also auch für Nichtgründer, für jeden Menschen ist es eigentlich sehr gut, sehr hilfreich zu verstehen, was sind meine Werte. mal, wenn wir die gut kennen, sowohl die Werte, die wir heute schon leben, als auch, ich nenne es gerne Ambitionswerte, Werte, die so eher, ja, Dinge ansprechen, die in uns schlummern, die wir vielleicht noch nicht so leben. Ne? Mhm. Die zu kennen hilft einem immer wieder zu schauen, bin ich auf dem richtigen Weg? Ja, also wenn wir uns unwohl fühlen mit unserem Leben, liegt das typischerweise dran, dass wir Werte, die wir haben, die uns vielleicht nicht bewusst sind, verletzen konsistent. Ja, also lohnt es sich für jeden Menschen, die zu entdecken. Und mhm. die Übung, die ich mache, da am besten macht man die zu zweit. Ne? Einen, der die Werte entwickelt und das, der gegen einen gegenüber, der die mit rauskristallisiert. Und dann nimmt man sich 3 bis 4 Menschen vor, die man entweder wertschätzt, ne? Also die einem wichtig sind aufgrund ihrer Eigenschaften. Das können Menschen im näheren Umfeld sein. Also oft sind das dann Eltern oder irgendjemand in der Verwandtschaft oder gute Freunde. Das können aber auch Menschen sein, die Vorbilder sind. Also die uns irgendwie begeistern, faszinierend. Und dann überlegt man sich erstmal für sich, was macht diese Menschen denn aus? Und wenn man da so ein erstes Bild hat, fängt man an, die dem Gegenüber zu erzählen. Ich mache das also als Coach, arbeite ich ständig mit Post-its. Ja, man kann es auch so zetteln mal. Man bittet dann sein Gegenüber, einfach zuzuhören und alle Eigenschaften, die man erzählt, über diese Person jeweils pro Eigenschaft auf einen Post-it zu schreiben. Und einfach mitzuschreiben und gerne nachhaken lassen. Also pro Person sollten da gerne 7, 8, 9 Eigenschaften kommen. Ja, also durchaus tiefer bohren lassen, nachfragen lassen. So, und das macht man für diese 3 bis 4 Personen. Und das ist auch völlig egal, im Gegenteil, ob dann die gleichen Begriffe mehrfach kommen. Weil das wird sich ganz schnell zeigen bei der Übung. Wow, da kommt ja die eine Sache immer wieder. Und die Eigenschaften, die wir an anderen Menschen schätzen, also die Menschen, die wir schätzen, die uns begeistern, die uns inspirieren, sind so ein Stück weit der Spiegel unserer Werte. Die finden wir gut, weil sie unsere tiefsten Werte repräsentieren. Ne? Also mit dieser Übung gucken wir in den Spiegel. So, jetzt haben wir also die 3, 4 Personen beschrieben. Da ist jetzt ein Stapel an Post-its. Und dann setzt man sich zusammen hin und clustert die, also macht Gruppen von ähnlichen Begriffen. Und da wird sich dann eben meist rausstellen, also Ziel sollte sein, so 5 bis 7 Gruppen zu haben. Und man sagt, das sind offensichtlich Eigenschaften, Werte, die mir wichtig sind. Ja, also bei mir ist das zum Beispiel über mich hinauswachsen. Also gut, als Coach ist natürlich persönliches Wachstum spielt eine große Rolle. Da gehört sowas dazu bei mir wie aus dem vollen Leben. Ja, also nicht nur ein Ding machen, sondern auch sich für breiter interessieren. Tiefe Verbundenheit ist für mich ein großer Wert. Leichtigkeit ist einer meiner Ambitionswerte. Da bin ich leider nicht so gut drin, das immer zu erfüllen.
Also das kann auch sein, wie du jetzt sagst, dass man einen Wert hat, wo man sagt, das erfülle ich noch nicht so richtig, aber da möchte ich gerne hinkommen.
Da möchte ich gerne hinkommen. Die zu entdecken ist oft besonders bewegend. Also als ich diese Übung zum ersten Mal gemacht habe, also als ich die zum ersten Mal für mich gemacht habe, haben dieses Leichtigkeit raus und das hat mich unglaublich berührt. Ja? Weil das einte wirklich alle Leute, die ich beschrieben habe, die hatten so eine Leichtigkeit durchs Leben zu gehen, so eine vergnügte Art. Und das hat mich wirklich ganz, ganz tief berührt, weil mir klar wurde, da ist etwas, was ich noch nicht lebe. Aber das dann eben rauszukristallisieren, gibt einem überhaupt die Möglichkeit, das zu adressieren und einen Weg zu finden, dahin zu kommen.
Sich das bewusst zu machen.
Ja, wenn man dann diese Gruppen hat, dann ja fängt man an, darüber Überschriften zu machen. Also es ist dann schon auch ein Prozess, da weiter einzutauchen und die zu beschreiben. Aber es ist ein sehr beglückender Prozess, dahin zu kommen, zu sagen, okay, das ist das, was mir wirklich, wirklich wichtig ist.
Das sind so meine Werte. Allein das zu hören. Ja, das ist super. Allein das zu hören motiviert hoffentlich jetzt auch viele, sich hinzusetzen, die Post-its an die Wand zu kleben. Und das ist ja auch ein Prozess. Das muss ja jetzt nicht von heute auf morgen dastehen, sondern ich glaube, da braucht man ein bisschen und muss immer wieder drüber nachdenken.
Ja, aber es ist eigentlich ganz, ganz leicht, aber man kommt sehr schnell hin. Also es ist eine Wertearbeit, die dauert eine halbe Stunde für den ersten Aufsatz. Ja. Und der Aha-Effekt ist oft gigantisch. Ne?
Ja. Nee, total schön. Und wenn ich jetzt meine Werte einmal niedergeschrieben habe oder dastehen habe, wie lebe ich die dann?
Das ist ein zweiter Schritt. Also erstens macht Sinn, diese Werte dann etwas mehr zu beschreiben. Ich habe für jeden Wert so ein bisschen auch so einen Text, wo nochmal ein bisschen genauer erläutert ist, was bedeutet das über mich hinauswachsen. Ja? Aber das ist immer noch sehr abstrakt. Ja? Der nächste Schritt ist es dann, und das ist dann auch spannend für Unternehmen, das zu hinterlegen mit, also im Unternehmenskontext nenne ich das Arbeitsprinzipien. Ja? Also, wenn ich sage, über mich hinauswachsen ist mir wichtig, wie zeige ich das im Alltag? Ja? Bei mir zeigt sich das zum Beispiel darin, dass ich jeden Morgen eine halbe bis dreiviertel Stunde etwas für mich lese, was mich weiterbringt. Ja? Als Coach habe ich das Glück, ganz viel über die menschliche Psyche lesen zu dürfen, und ich genieße das auch. Und damit kann ich mich immer weiterentwickeln. Ja, ich habe mir vorgenommen, jedes Jahr etwas Neues zu lernen. Ja, gerade mache ich eine Ausbildung, Zusatzausbildung. Ja, also man kann dann wirklich für jeden dieser Werte überlegen, wie soll sich das Unternehmen zeigen?
Also wenn mein Wert offene Kommunikation ist, dann beobachte ich mich selbst, wie kommuniziere ich mit Kollegen, wie kommuniziere ich mit Tierbesitzern, und setze mich da wirklich mal hin und schaue, wie ist der Status quo?
Wie ist der Status quo und wie will ich, dass das künftig läuft? Ja, das kann ja heißen, okay, offene Kommunikation heißt, ich nehme mir wirklich pro Woche die Stunde oder zwei Stunden Zeit für meine Assistenten, mit denen ich dann, wo es da Zeit ist, offen zu kommunizieren. Und ich lasse das nicht hinten überfallen. Das kann bedeuten, bin sehr transparent in der Kommunikation von irgendwelchen Herausforderungen, Risiken, Nebenwirkungen gegenüber Klienten. Ja? Also wirklich sich zu überlegen, was bedeutet das ganz, ganz pragmatisch, diesen Wert zu leben? Und woran messe ich auch, ob ich diesen Wert für mich lebe? Außer, wie gesagt, dem Wohlgefühl.
Hast du eine Empfehlung, wie oft man da drauf schauen sollte?
Also wenn man sie etabliert, ist das ein Prozess, da darf man sich gerne, also ich würde immer sozusagen in so einem Unternehmen auch, wie gesagt, auch für eine Praxis ist toll, die eigenen Werte zu entwickeln und die auch gemeinsam mit dem Team zu besprechen. Ja, also was ich auch immer vorschlage, die Gründer sollten schon die Werte prägen, weil das tun sie so oder so. Ja. Also wenn ich mit Teams arbeite, lasse ich die Gründer die Werte entwickeln, mache dann aber eine Session, wo man sagt, okay, wir stellen jetzt als Gründer oder als Eigentümer der Praxis stelle ich die Werte vor und wir diskutieren gemeinsam, was das bedeutet, und übergebe es dann aber eher in das Team, sich zu überlegen, okay, wenn das unsere Werte sind, wie wollen wir die zeigen? Und dieses Arbeitsprinzipien entwickeln, das dann gerne auch ein Prozess, der mal ein Viertel, halbes Jahr dauert, wo man immer wieder guckt, was sehen wir denn jetzt im Alltag? Ja, was passt zu den Werten? Und wir können das aufnehmen ins Arbeitsprinzip, oder was passt auch nicht? Und wo sagen wir, nee, das wollen wir künftig nicht mehr haben, weil eigentlich passt das nicht zu dem, was wir wollen.
Mhm. Ja? Also ja. Auch total schön, wenn man, wie du sagst, das Team dort mitgestalten lässt, weil letztendlich gelebt wird es ja im Team, beziehungsweise gemeinsam, sowohl als Praxisinhaber als auch als angestellter Tierarzt, TFA. Gelebt wird es gemeinsam.
Gelebt wird es gemeinsam, und die müssen natürlich auch mitgehen. Ja, also wenn man das nur vorbetet, da geht es ja auch um das Thema Eigenverantwortung. Ja, Dinge, die wir nur vorgebetet bekommen, die gehen nicht in unser Neudeutsch Ownership über. Also die werden nicht unseres. Die machen wir dann vielleicht, ja, im besten Fall halbherzig. Unseres wird es erst, wenn wir sie mitgestalten können und weil wir damit Verantwortung mit übernehmen. Ja, und sagen, okay, ja, ich verstanden, dass dir das Thema offene Kommunikation wichtig ist. Für mich bedeutet das Folgendes. Und was auch entsteht, wenn das Team mitarbeitet, dass es eine gegenseitige Rechenschaft ist. Ja, dass es nicht dieses von oben herab ist, ich bin hier die Chefin, ja, und ich diktiere durch, sondern ich lasse mich damit auch von meinem Team für meine Verhaltensweisen zur Rechenschaft ziehen. Das ist für mich ein ganz wichtiges Commitment an das Team, ganz wichtige Bestätigung an das Team. Ihr dürft hier mitgestalten. Wir arbeiten und verstehen uns als Menschen auf Augenhöhe.
Ja, und den Punkt, wo du gerade gesagt hast, ich sehe den Wert als den meinen, also Ownership, spiegelt sich das auch im Privaten wieder oder bezieht sich das rein auf die Arbeit?
Also unsere Werte ziehen sich durch alles. Das lässt sich nicht trennen. Zwischen Leben, also Leben und Arbeiten zwischen privatem Leben und Arbeiten. Nein, eigentlich sollte das kongruent sein, übereinstimmen.
Ja, schön. Doro, ich lerne mega viel von dir, auch in dem Podcast, in dieser Folge. Eine Frage noch. Du bist ja eben nicht speziell auf Tierarztpraxen spezialisiert, coacht jetzt aber beispielsweise uns als Filou. Und wir haben sehr positive Erfahrungen damit. Warum funktioniert das, obwohl du branchenfremd bist? Also branchenfremd in Bezug auf Praxis, Tierarztpraxis. Aber natürlich nicht zu deinem Thema.
Naja, gut, also ich coache ja nur zum Thema Führung und die Führungsherausforderungen sind immer die gleichen, egal wo wir sind, ob das nun eine Top-Strategieberatung ist oder ich sage immer, mein Spektrum an Kunden ist, also Tierarztpraxen, ja, aber ich hatte auch mal ein Ehepaar, die waren ganz wunderbar, die haben Haarverlängerungen verkauft, ein ganz kleines Unternehmen, ja. Und da sind die gleichen Prinzipien gültig wie bei Unternehmen, ein anderes Unternehmen, das macht wirklich so Deep Tech, ja, das die bauen Software für Internet of Things. Ja, das ist also rein virtuell, das ist auch nicht genau begriffen, wie das geht, aber die Prinzipien in der Führung und in der menschlichen Zusammenarbeit sind einfach immer dieselben, weil Menschen immer einfach nur Menschen sind.
Ja, und das stellt das nochmal so sehr zu Beweis, dass man im Studium auch schon dazu Unterricht haben sollte und eben nicht nur die einzelnen Krankheiten lernt, die auch super wichtig sind. Aber wenn ich dann nicht mit Menschen umgehen kann, gleichzeitig ein Unternehmen führe, ist zum Scheitern verurteilt. Ja.
Wobei, auch da seid ihr als Tierarzt nicht alleine, weil auch, also ich unterhalte mich auch mit vielen BWLern, ja, dass das, was, also Führung kommt kaum vor. Ich habe es im Studium Wirtschaftsingenieuren nicht gehabt. Ich habe es in den USA, habe ich ein Jahr studiert, da habe ich ein bisschen was gehabt, es war auch wirklich gut. Aber hier selbst die Leute an den Elite-BWL-Unis lernen nicht wirklich führen. Und das ist so essentiell, diese Erfahrungen eigentlich zu machen für alles, was man tut. Ja, das ist echt ein ziemliches Drama. Aber gut.
Ja, nee, das gebe ich dir absolut recht. Vielen lieben Dank dir, Doro, für den tollen Einblick und die Tipps. Ich hoffe, du hast ein paar unserer Zuhörer beflügelt. Mich hast du das auf alle Fälle. Ich habe noch eine kleine Abschlussfrage, die wir ja immer am Ende stellen. Und zwar, wenn du eine Stunde mehr am Tag hättest, was würdest du damit machen?
Sehr schöne Frage. Ist aber so, da robbe ich mich gerade ran, auch im Sinne von Leichtigkeit. Mein großer Traum ist es, momentan eine Drechselbank zu kaufen. Ich mag Handwerk.
Ah,
und,
cool.
Und diese Stunde würde ich wahrscheinlich dann drauf geben, wenn ich diese Drechselbank im Keller stehen hätte, schöne Dinge zu produzieren.
Ja, ein bisschen Ausgleich, das braucht man.
Eben, ja. Mit Leichtigkeit aus dem vollen Leben, ja, denn natürlich arbeite ich primär im Kopf. Ja, ich arbeite zum Glück in tiefen Beziehungen, was mich sehr glücklich macht. Aber das, die Hände auch in Bewegung zu setzen, ist etwas, was das Leben voller macht.
Ja, sehr schön. Das lassen wir doch so am Ende stehen. Danke, Doro, und tschüss, liebe Zuhörer. Wir freuen uns, wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr uns ein Like gebt und am besten auch weiterempfehlt. Denn nur gemeinsam können wir die Tiermedizin verändern. Tschüss,
tschüss Doro. Tschüss und viel Erfolg euch.
Danke dir.